Unstrittig ist, wenn diese beiden Reformen nicht kommen, dann werden wir in Deutschland ein bedenkliches und auch größeres unsystematisches Krankenhaussterben nicht abwenden können. Daher sind diese Reformen unbedingt notwendig. Sie hätten vor Jahren vollzogen werden müssen. Sie sind nicht gekommen. Jetzt machen wir diese Reformen.
Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Healthcare Brain. Ich sitze hier gemeinsam mit der Kerstin Stachel. Hallo Kerstin.
Ja, hallo Lennart.
Und wir haben uns heute in einer Sonderfolge ein gar nicht so leichtes Thema vorgenommen oder werden es uns gleich vornehmen. Und zwar der aktuelle Stand der Krankenhausreform und des Transparenzgesetzes. Liebe Kerstin, bevor wir in das Thema reingehen, glaube ich, ist es nochmal total angemessen, dass wir nochmal von unserer Seite vielen Dank sagen. Wir haben nämlich erst vor kurzem, wir nehmen heute am 3. März auf, erst vor kurzem einen Preis gewonnen, wo wir nicht dachten, dass wir den gewinnen werden. Und zwar hat die Unboxing Healthcare Community die Top 10 Podcasts für Digital Healthcare und Innovation gekürt und wir sind tatsächlich, Kerstin, erster Platz geworden. Ich hätte es nicht gedacht. Hättest du es gedacht?
Ich auch nicht. Ich fand es unglaublich. Und es sind ja insgesamt 10 Podcasts in die Endrunde gekommen. Und genau. Da sind echt tolle dabei. Und dass wir Platz 1 haben, ist echt stark. Also danke euch allen, die uns positiv gewotet habt.
Ja, vielen, vielen Dank für jede Stimme. Wir können sagen, das motiviert uns total, den Podcast weiterzuführen, neue Folgen rauszugeben und an dieser Stelle das dann nochmal vorab gesagt. Dankeschön. So, Kerstin, jetzt legen wir los und wir haben gerade noch vorab so in unserem kleinen Briefing gesagt, es macht vielleicht Sinn, nochmal vorab zu schieben. Wir bewegen uns ja viel in Themen um Grundwissen, Erfahrung zu Einkauf, zu Logistik, zu Führungsthemen. Und das, was wir aber jetzt ja gleich uns anschauen wollen, ist ein Teil natürlich Krankenhausreform und wie funktioniert die Krankenhausreform. Aber es ist, glaube ich, eines gerade sehr viel, nämlich Politik. Und das ist ja gar nicht so leicht zu besprechen, gar kein leichtes Thema. Und natürlich gibt es da ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Ich glaube, eine Sache oder ein Ziel haben wir alle, wir wissen, dass sich im Gesundheitswesen etwas verändern muss. Allerdings sind eben die Instrumente unterschiedlich und wir versuchen das heute so sachorientiert wie möglich zu diskutieren. Ich hatte es gerade schon mal gesagt, die Folge nehmen wir auf am 3.3.2024. Also los geht's in das Thema. Erst vor kurzem gab es die Pressemitteilung und ich zitiere mal dort Herrn Lauterbach als Gesundheitsminister in Deutschland. Die Krankenhausreform ist zurück in der Spur. Diese beiden Reformen sind existenziell sowohl für Patienten wie auch für die Krankenhäuser. Kerstin, mit diesen beiden Reformen meint Herr Lauterbach das Transparenzgesetz und die Krankenhausreform. Und der Grund, warum wir gesagt haben, da müssen wir unbedingt jetzt eine Podcast-Folge zu machen, war natürlich auch so ein bisschen die Reaktion, die gerade in der Community, bei LinkedIn, auf den unterschiedlichen Newsportalen gesehen sind. Die KMA titelte zum Beispiel, Transparenzgesetz stößt sauer auf. Herr Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft appelliert an die Länder, dem Transparenzgesetz nicht zuzustimmen, wenn Lauterbach den notwendigen Inflationsausgleich weiterhin verwehrt. Und Frau Bernadette Rümelin, Geschäftsführerin bei den katholischen Krankenhäusern, sagte, die SPD und Herr Lauterbach haben mit der Brechstange ein Gesetz durchgesetzt, das keine echte Verbesserung bringen wird. Auch Herr Schick hat sich gemeldet, Vorstand der Sahner Kliniken. Er sieht in den Vorhaben eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung zwischen den Krankenhausträgern. Und zuletzt noch ein Zitat, bayerische Kliniken fordern Schadensersatz. Dort hatten die Kliniken angemerkt, wir haben am Ende des Tages keine Traktoren, aber diese Forderung werden wir in aller Deutlichkeit geltend machen. Die bayerischen Kliniken, die hier gemeint sind, versuchen Schadensersatz aufgrund der finanziellen Belastung beim Land tatsächlich, beim Bund geltend zu machen. Ja, und so starten wir rein mit diesen bisschen so Zitaten, die nochmal zeigen sollen, wo stehen wir gerade in der Diskussion im Gesundheitswesen, wie brandheiß wird das gerade aktuell auch diskutiert. Aber bevor wir jetzt die Diskussion noch weiter anheizen, Kerstin, fangen wir doch mal so an, dass wir uns erstmal nochmal vergegenwärtigen, Was soll eigentlich passieren mit der Krankenhausreform? Was ist denn der dahinterliegende Plan, den Lauterbach vorgelegt hat?
Ja, also der erste Punkt ist, glaube ich, dass sich alle einig sind, dass es eine Reform braucht, weil wir zu viele Krankenhäuser haben in Deutschland und auch zu viele kleine Krankenhäuser. Und da hat sich die Politik auf den Weg gemacht und im Wesentlichen geht es um drei Punkte. Das erste ist die sogenannte Daseinsvorsorge, also Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Ganz einfach ausgedrückt, jeder, egal wo er wohnt, soll einen guten Zugang zu einer Gesundheitsversorgung haben. Der zweite Punkt, der umgesetzt werden soll, Herr Lauterbach spricht ja immer davon, dass die Behandlungsqualität nicht gut ist und auch in den vergangenen Jahren waren da viele Bemühungen, eine hohe Qualität in den Krankenhäusern zu erzielen. Und diese Krankenhausreform soll hierzu auch nochmal einen Beitrag leisten. Und drittens verspricht uns die Reform, dass wir eine Entbürokratisierung in den Krankenhäusern erleben werden. Hoffentlich.
Und wenn man da noch ergänzen darf, die, was du gleich eingangs gesagt hast, das Thema, dass wir zu viele Krankenhäuser haben, das ist jetzt auch keine politische Agenda, die man jetzt Herrn Lauterbach vorwerfen kann, sondern das ist ja etwas, was schon seit Einführung, meine ich, des DRG-Systems im Sozialgesetzbuch verankert ist, nämlich der Abbau von stationären Betten, der zwar vorangeschritten ist, aber nicht in der Geschwindigkeit vorangeschritten ist, richtig?
Genau, also man überlegt sich da schon lange, wie es gehen kann. Und Hintergrund ist zum einen unsere historisch gewachsenen Strukturen in Deutschland, sehr kleinteilig. Und die Medizin hat sich ja auch signifikant verändert. Man kann heutzutage sehr vieles ambulant machen, was man früher einfach stationär machen musste. Mhm. Und es ist natürlich auch schwierig, in kleinen Kliniken das entsprechende technische, personelle Equipment für High-End-Medizin vorzuhalten oder es ist einfach auch nicht möglich. Und dann hat die Politik schon lange gesagt, okay, das muss sich ändern. Und man hat es aber so eine Art, eigentlich hat man gesagt, der freie Wettbewerb wird es regeln. Also über die Einführung der DRGs hat man gesagt, kämpft so ein bisschen um die besten Patienten und so weiter, macht das Beste draus, guckt, wo er bleibt. Wir haben ja in Deutschland eine Trägervielfalt. Es gibt kirchliche, freigemeinnützige, private Häuser und öffentlich-rechtliche. Und jeder hat da nach seiner Fasson eben versucht, sich am Markt zu positionieren. Manche erfolgreicher, andere weniger erfolgreich. Und deswegen sind auch manche Kliniken vom Netz gegangen, weil sie auch schon vorher in diesem Wettbewerb sich einfach nicht gut aufgestellt hatten und andere besser waren. Aber das führt jetzt gerade auch zu dieser Qualitätsdiskussion, dass man einfach sagt, Kliniken kämpfen im DRG-System ums Überleben, weil sie auf Biegen und Brechen Fälle machen müssen. Und im DRG-System ist es ja so, dass eben je mehr Fälle man macht, je mehr schwere Fälle man macht, desto besser ist die Vergütung. Und da setzt dann auch so die Qualitätsdiskussion an.
Und was sind aus deiner Perspektive so die Hauptgründe, warum überhaupt etwas jetzt passieren muss? Warum kann man nicht einfach, ich sag mal, das DRG-System anpassen? Im Wesentlichen geht es ja um Themen der Finanzierung, die Krankenhäuser berühren. Das liest man ja auch aus den Statements raus. Warum denkst du, braucht es die Krankenhausreform? Oder was sind so die wesentlichen Punkte, die dafür sprechen?
Also Herr Lauterbach wird häufig dafür kritisiert, dass er das sagt. Er sagt, die Qualität ist wirklich nicht gut im deutschen Gesundheitswesen. Und die Krankenhäuser sagen natürlich auf der Gegenseite, es gibt auch ein Statement der Krankenhausgesellschaft, das ist so nicht richtig. Mhm. Wir bieten alle eine gute Qualität. Jetzt würde ich da mal meine Perspektive, also meine Sicht der Dinge nach 20 Jahren im System einfach reinbringen. Und ich würde schon sagen, dass es richtig ist, dass es Kliniken gibt, die eben heute schon nicht mehr diese Schildklinik tragen dürften, weil die Qualität, die dahinter ist, einfach zu schlecht ist. Mhm. Wenn man sich jetzt fragt, woher das kommt, dann ist sicherlich ein Argument der Fachkräftemangel. Denn wie schaffe ich es irgendwo in der Peripherie, die Arbeitsplätze so attraktiv zu gestalten, dass ich super Ärzte und Pflegekräfte dorthin bekomme? Das fällt unheimlich schwer. Und es werden ja auch immer weniger Leute, die einfach dem System zur Verfügung stehen. Und deswegen wird es zunehmend schwieriger. Es gibt Regionen in Deutschland, wo es quasi unmöglich ist, genügend Personal für den Betrieb von einer Klinik zu bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es auch einen wahnsinnigen Investitionsstau gibt, weil die Bundesländer, wer es genauer wissen will, muss die Folge Finanzierung anhören, aber es ist eine duale Finanzierung. Die Bundesländer sind über die Steuern verantwortlich für Gebäude, für Geräte, für IT. Und die sind der Investitionsverpflichtung in den vergangenen Jahren nicht nachgekommen. Das heißt, viele Häuser sind einfach von der Infrastruktur her nicht mehr leistungsfähig. So, und jetzt schaukelte sich das hoch und schaukelte sich hoch und jeder weiß, dass es so nicht funktioniert. Und Herr Lauterbach hat sich zur Aufgabe gemacht zu sagen, ich mache jetzt die Reform. Und er nannte das ja auch nicht Reform, sondern hat gesagt, er will eine Revolution machen.
Und diese Revolution, die scheint ja im Moment im Wesentlichen auf zwei Beinen zu laufen. Das eine ist die Krankenhausreform und das andere ist das vielbesagte Transparenzgesetz. Können wir mal starten und mal versuchen, Transparenz in das Transparenzgesetz zu bringen? Was genau bedeutet das Transparenzgesetz?
Also, auch wieder meine persönliche Meinung. Ich gehöre zu denen, die glauben, dass uns das Transparenzgesetz gar nicht weiterbringt, weil wir als Krankenhäuser ja schon ganz viele Daten liefern. Schon lange gibt es die Auflage, den Qualitätsbericht zu machen. Und in diesem Fall sagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft richtiger, es gibt auch schon einen Klinikatlas. Und ich kann theoretisch, wenn ich das möchte, vor meinem Eingriff sehr ausführlich recherchieren, wie viele Fälle jemand hat, welche Komplikationsraten. Und es gibt auch große Träger, die da noch eins oben drauf setzen, weil sie sagen, wir stehen für optimale Qualität und wir wollen alle Zahlen so transparent wie möglich haben. Also mein Fazit ist, ich finde, wer es haben möchte, kann das schon heute haben. Die meisten Patienten werden nicht in der Lage sein, diese Daten zu interpretieren, weil auch für mich nach 20 Jahren ist so eine Lektüre von einem Qualitätsbericht nicht gerade einfach. Ich brauche da Zeit, ich brauche einen wachen Kopf und den hätte auch ich nicht, wenn ich jetzt krank wäre und einen Eingriff vor mir hätte. Punkt eins. Punkt zwei ist, diese Qualitätsdaten messen immer die Vergangenheit. Gesundheitswesen lebt von großartigen Ärzten. Und gerade sprach ich schon den Fachkräftemangel an. Aus irgendeinem Grund scheidet ein Arzt aus dem Krankenhaus aus und der hat ein Fachgebiet verantwortet. Und dem Krankenhaus gelingt es nicht, diese Position adäquat nachzubesetzen, was ja immer häufiger vorkommt, weil auch viele Ärzte die Altersgrenze erreichen. Und plötzlich fehlt da jemand. Und dann ist zu dem Zeitpunkt, wo ich Bedarf an dieser Leistung habe, ist dann einfach die ärztliche Mannschaft gar nicht mehr die, wie zu dem Zeitpunkt im Qualitätsbericht. Das heißt, das, was Herr Lauterbach sagt, da wird es viel transparenter und besser für die Patienten, das glaube ich nicht. Transparenz ist immer gut, aber ich glaube, die ist schon da. Das Gesundheitswesen und Krankenhäuser sind so komplex. Ein normaler Mensch und schon gar kein Kranker wird sich in die Tiefe einarbeiten können. Meine Meinung ist, er möchte das vor allem, weil ja ein Teil des Krankenhausreform ist, sind ja diese Leistungsgruppen und diese sehr umstrittenen Level. Und ich glaube, man hat die Vorstellung im Kern dieser Kommissionen, die sich damit beschäftigen, dass eine bessere Datenlage die Zuordnung vielleicht dann doch akzeptanzfähiger macht. Deswegen wurde das ja auch vom Bund so gefordert.
Das war jetzt nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Kann es sein, also das Transparenzgesetz, wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Zielsetzung im Wesentlichen für die Patienten, mehr Transparenz in das Gesundheitswesen zu bringen, damit diese klarer sehen können, wo sie sich am besten behandeln lassen sollen? Du sagst, diese Daten gibt es ja schon alle. Vielleicht würde Herr Lauterbach entgegnen, ja, aber nicht transparent genug oder nicht gut zusammengefasst genug. Man könnte ja auch sagen, naja, die jetzt angedachte Reform, große Krankenhausreform, macht das Gesundheitssystem noch komplexer und gerade deswegen braucht man das Transparenzgesetz. Ist das so ein bisschen das, auf was du gerade hinaus wolltest? Weil die Einführung der Level in der Krankenhausreform macht es ja jetzt für einen Ausstehenden. Also wenn ich das jetzt zu Hause am Abendessentisch erkläre oder versuche zu erklären, was das jetzt genau bedeutet. Da kommt man ja schon unter Menschen, die lange Jahre im Gesundheitswesen arbeiten, ein bisschen ins Stauchen, was das jetzt genau bedeutet mit den Leistungsgruppen und den Leveln.
Also in der Vorbereitung zum Podcast habe ich mich nochmal schlau gegoogelt und wir können in die Shownotes dann auch die Detaillinks reinpacken. Also das INEC hat in der Tat so eine Art Hilfeseite, damit man es versteht, und man versteht es tatsächlich, wenn man drauf geht. Ich will es mal versuchen, so einfach wie möglich zu erklären.
Ich bin gespannt.
Der Mensch besteht aus verschiedenen Körperteilen und klinisch kann ich eben die Orthopädie oder Diabetes oder sonst was zukünftig nur noch anbieten, wenn ich in dieser Leistungsgruppe, die in diesen Katalogen, es gibt irgendwie knapp um die 60, alle Qualitätsstandards erfülle. Wenn ich das nicht erfülle, was da vorgegeben ist, darf ich diese Leistungsgruppe nicht anbieten. Und je weniger Leistung ich anbieten darf, desto unwichtiger wird mein Krankenhaus in diesen Leveln. Und am Ende bin ich halt nur noch so eine Art Basisnotfallzentrum oder ähnliches. Und mit diesen Leveln haben sich ja die Bundesländer unheimlich schwer getan und es scheint ja jetzt auch wieder vom Tisch zu sein. Nicht vom Tisch ist diese Klassifizierung in Leistungsgruppen und diese Zuordnung in Leistungsgruppen, da gibt es dann auch, aber wie gesagt, da entweder muss man eine separate Folge dazu machen oder man guckt sich das beim INEC einfach mal auf der Seite an. Da gehen unheimlich viele Detailkriterien rein, um mich als Krankenhaus dann richtig einzustufen. Je mehr Daten das Krankenhaus liefert, desto präziser ist es. Was ja passieren soll, das Krankenhaus sagt, ich kann Orthopädie anbieten, sagt das Krankenhaus so. Dann gibt es die Qualitätskriterien aus diesen Leistungsgruppen. Und dann kommt raus, nee, das Krankenhaus erfüllt folgende Kriterien nicht. Und dann bekommt das Krankenhaus in der neuen Idee dann auch nicht die Genehmigung, eine Orthopädie zu betreiben. Und um ein bestimmtes Level zu erreichen, brauche ich eben umso mehr Fachrichtungen ich betreiben kann als Krankenhaus, umso bedeutender bin ich in dem neuen System der Gesundheitsversorgung. Und die bedeutendsten sind ja Kliniken wie Unikliniken oder vergleichbare Maximalversorger, die dann auch koordinierende Funktionen übernehmen sollen und entsprechende Zuschläge bekommen. Aber für die kleinen Häuser ist es unheimlich schwer, weil sie einfach diese Personal, die Technik und so weiter nicht haben. Und da haben ja die Bundesländer reingekrätscht. Es gab eine Simulationsrechnung, dass ganz viele Häuser dann eben vom Netz gehen müssten. Und da haben die Bundesländer gesagt, Stopp, gab es ja auch eine Klage, da darf sich der Bund nicht einmischen, weil Krankenhausplanung ist Länderhoheit. So, und das stimmt, das ist auch weiter festgehalten. Jetzt ist aber die Frage, was passiert, wenn in einem Bundesland, weiß ich nicht, so Länder mit Flächenländer, Sachsen-Anhalt oder so, auch Bayern mit den vielen kleinen Kliniken in ländlichen Regionen, wenn die plötzlich laut Leistungsgruppe die Leistung nicht anbieten können, aber in der Region gibt's dann einfach nichts mehr, weil München eine Stunde, zwei Stunden weg ist oder über die Berge muss ich da hinfahren oder in Sachsen-Anhalt, das ist auch ein Riesenbundesland mit sehr wenigen Einwohnern, da muss ich dann nach Magdeburg oder Halle fahren. Und die Frage ist, ist das zumutbar? Und dann ist die Frage, wer entscheidet das? Und da ist festgelegt worden, das dürfen weiterhin die Bundesländer entscheiden. Weil bei manchen Erkrankungen wäre es halt zumutbar, so eine Strecke zu überwinden. Bei anderen Notfällen, Herzinfarkt, kann ich warten, bis ich eine Stunde irgendwo hingefahren bin. So, da muss es andere Lösungen geben. Und jetzt bin ich sehr ausführlich geworden. Also,
alles gut, alles
wenn
gut.
Wenn du ich möchtest, fasst du mich nochmal zusammen oder du sagst mir jetzt, man konnte mir trotz der vielen Infos folgen.
Ich konnte dir tatsächlich gut folgen, aber das muss ja jetzt ja nochmal jeder für sich selber entscheiden, sonst spult man einfach nochmal ein bisschen zurück. Was ich dann nochmal nachhaken wollte bei dir, es kommt ja, du hast ja gleich auch an den Anfang gestellt, dass das Hauptziel oder einer der Ziele natürlich Qualitätssteigerung ist, aber auf der anderen Seite ja auch Abbau von stationären Betten. Man hat ja so ein bisschen am Anfang das Gefühl gehabt, oder ist sicherlich ja vielleicht immer noch ein bisschen die Zielsetzung zu sagen, durch die Einführung der Level und der Leistungsgruppen setzt man gewisse Vorgaben, damit sich so dieser Prozess der Abbau der Betten in eine schnellere Geschwindigkeit geht. Jens Spahn hat das ja vorher so versucht, über Strukturvorgaben zu machen. Also er hat immer weitere Strukturvorgaben gemacht, die kleineren Häuser nicht mehr einhalten können, an die zum Beispiel Notfallversorgung. Was braucht man alles, um Notfallversorgung zu machen? Und Herr Lauterbach versucht das jetzt quasi so ein bisschen mit den Leveln. Würdest du jetzt sagen, dadurch, dass die Bundesländer das am Ende gekippt haben, ist das dann so ein bisschen ein zahnloser Tiger? Funktioniert das dann noch? Oder würdest du sagen, man kann jetzt auch aus den Leveln und den Leistungsgruppen etwas Positives herauslesen, was du zum Beispiel gut adaptierbar für das Gesundheitswesen findest?
Also ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden und meine Meinung loswerden. Und zwar halte ich eine Krankenhausreform an sich für blödsinnig, weil das Wort sagt ja, ich konzentriere mich nur auf die Krankenhäuser. So. Mhm. Und unser Problem ist ja sehr stationär. Also wir sind ambulant, wir sind stationär und alles wird getrennt betrachtet. Und im Moment versuche ich, die Krankenhäuser weniger zu machen und weniger Betten. Aber damit löse ich mein Problem in der Region ja nicht, ne? Also es bringt auch nichts, was manche Politiker ja glauben. Ich halte irgendeinen kleinen Standort jetzt am Laufen, weil ja. die Bevölkerung sonst traurig ist. Und ich selber komme auch aus einer sehr ländlichen Region und ich konnte auch meine eigene Mutter nicht vom Demonstrieren, weil so ein ganz kleines Haus vom Netz gehen sollte, abhalten. Alle sagen zwar, da geht kein Mensch hin, das ist dort grauenvoll. Und dann ist sie trotzdem zur Demo, sage ich, was machst du denn da? Sagt sie, ach, wenn es mal schlimm ist, dann da brauche ich doch ein Krankenhaus. Sag ich, du Mutter, du fährst schon nicht hin, wenn es nicht schlimm ist. Wenn es schlimm ist, dann holst du dir einen Rettungswagen oder einen Hubschrauber und lässt dich dahin bringen, wo man weiß, also dass es gut ist. Und es ist halt eine sehr ländliche Region und in einer Stunde Entfernung sind halt größere Städte mit ordentlichen Krankenhäusern, aber da muss ich dann halt auch hin, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, weiß jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet. Also, ja. was müsste man machen? Man müsste als Bundesland die Aufgabe der Krankenhausplanung viel mehr planerischer angehen und weniger mit Daten. Man müsste sagen, okay, ich habe jetzt meinetwegen diesen kleinen Ort am Ende der Welt, in welchem Bundes, also es gibt es in jedem Bundesland, mein Ort liegt in Baden-Württemberg. Dann sagt man, okay, man macht echte Notfallzentren und die haben eine ganz tolle Technik, dass nämlich auch Menschen nicht unbedingt da brauche ich keinen Superarzt dafür, um Bildgebung zum Beispiel oder Diagnostik zu betreiben. Den brauche ich dann im Zentrum, dass der per Telemedizin drauf guckt und quasi triagiert und sagt, ist jetzt ein schlimmer Fall. Und wenn es dann ein schlimmer Fall ist, dann muss es genügend Rettungsmittel geben. Dann muss es Hubschrauber geben, dann muss es Krankenwagen geben, die den Patienten so schnell wie möglich an einen Ort bringt, wo ihm wirklich geholfen wird. Und das kostet aber Geld. Und dieses Geld will man im Moment auch nicht in die Hand nehmen. Das heißt, man versucht, an einer Schraube zu drehen, ohne die anderen mitzudenken. Und das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. Weil was passiert? Irgendwas geht vom Netz oder wird von irgendeinem Bundesland erhalten, weil man sagt, oh, das Krankenhaus ist der Bevölkerung so wichtig. Aber dann steht Krankenhaus drauf, da ist keine echte Versorgung drin. Das wäre drinne, wenn man sagt, okay, ich investiere in Technik und ich gebe auch anderen Berufsgruppen andere Möglichkeiten. Also wer eine Radiologie aus dem Krankenhaus kennt, weiß zum Beispiel, dass die MTRAs die ganze Arbeit alleine können. Die brauchen keinen Arzt dafür. Die brauchen den Arzt oder die brauchen den gar nicht, aber der Arzt braucht die gut aufgenommenen Bilder, um seine Diagnose zu treffen und seine medizinische Entscheidung. Aber es ist ziemlich egal, ob der Arzt um die Ecke sitzt von der MTRA am Gerät oder ob der an der Uni oder an einem Maximalversorger sitzt, ganz gemütlich auf das Bild guckt und sagt, oh Mensch, Notfall. Und dann Notfall, schneller Transport ins Zentrum oder falscher Alarm. Und ich habe dann ein paar Betten, wo man dann nochmal beobachten kann, ob es doch noch was anderes ist oder so. Aber man braucht diese aufwendigen Strukturen an Medizinern vorzuhalten auf dem Land gar nicht, sondern man müsste eigentlich sagen, welche anderen Berufsgruppen müssten einbezogen werden. Und das sind zum Beispiel die Hausärzte, die niedergelassenen Ärzte, sowas wie eine Gemeindeschwester oder Gemeindepfleger, wo man dann sagt, oder und vor allem muss auch die Rettung ganz anders funktionieren. Kaum einer redet über die Rettungsdienste, aber die brauchen bei einer richtig guten Versorgung ganz andere Kapazitäten. Und Länder, die immer zitiert werden, die es toll machen, die haben ja so gedacht, die haben überlegt, Dänemark wird oft zitiert. Klar, Dänemark ist einfacher, weil kleiner. Aber dort hat man geguckt, wo sind meine Maximalversorger, wo auf dem Land muss ich wie schnell reagieren können und welche Ausstattung brauche ich dafür. Und nur wenn ich so konzeptionell denke, kann ich tatsächlich das, was ja in die Daseinsvorsorge, was ja, ich habe das aus dem Eckpunktepapier aus dem Ministerium, da steht drin, ich will die Daseinsvorsorge sichern. Wenn ich das möchte, muss ich auch alle anderen mit einbinden.
Also du würdest schlussendlich für eine ganzheitlich gedachte Gesundheitsreform plädieren, die alle Leistungserbringer und auch alle Finanzierer, ich nehme auch an Krankenkassen, genauso wie Kassenärztliche Vereinigung etc. mit inkludiert und mitdenkt.
Genau.
Weil alles andere am Ende des Tages wahrscheinlich nur die Stellschraube an einem System ist, was uns aber dann in Summe nicht nach vorne bringen wird.
Ja, und vom Endergebnis halt, das, was man ja eigentlich wirklich möchte, also jeder von uns will eine super Qualität in der Gesundheitsversorgung und die bekomme ich so aktuell nicht.
Ein Hauptkritikpunkt, als die Krankenhausreform das erste Mal vorgelegt worden ist, war ja auch, dass man gesagt hat, naja, es gibt Industrien, da wir machen den Kohleausstieg, wir wollen aus der Atomkraft aussteigen, wir transformieren andere Industrien und dafür werden Gelder zur Verfügung gestellt. Und ein Hauptkritikpunkt war ja, hier versucht man aus dem Laufen heraus, du hattest ja auch die Länder genannt, Dänemark, andere skandinavische Länder, die ja für ja nicht unerheblich viel Investitionskosten investiert haben, um ihre Gesundheitssysteme zu transformieren. Und in Deutschland ist das bei der Einführung des DRG-Systems ebenfalls erfolgt. Da gab es eine Konvergenzphase. Und hier scheint das ja nicht geplant gewesen zu sein. Und jetzt gibt es ja was in Aussicht gestellt wird. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Weil das scheint ja so ein Hauptkritikpunkt aktuell dieser Zitate, die wir auch vorgelesen haben. Da gibt es ja noch viel mehr. Dass man so ein bisschen etwas in Aussicht stellt, aber keine genaue Klarheit darüber hat, wie das in der neuen Krankenhausreform den Krankenhäusern am Ende des Tages unter die Arme finanziell gegriffen werden soll.
Also ich glaube, da muss man schon nochmal unterscheiden, worüber jetzt aus meiner Sicht auch diese Pressemitteilung gerade handeln. Mhm. Die handeln ja von der akuten Not und die verpasste Chance, jetzt Insolvenzen zu vermeiden. Und damit wird vor allem auf die laufende Finanzierung angesprochen. Also die Krankenhäuser sind sich ja konfrontiert mit einer Inflation, mit gestiegenen Energiekosten, jetzt auch mit hohen Tarifabschlüssen, die auch nicht refinanziert sind. Und die Krankenhäuser haben ja keine Möglichkeit, ihre Preise anzupassen, bleiben also auf diesen Kosten sitzen. Das ist ja auch der Grund, warum jetzt diese bayerischen Krankenhäuser das Gesundheitsministerium verklagen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht von rund 500 Millionen, die Krankenhäuser gerade in Vorleistung gehen. Mhm. Das ist der erste Baustein. Und die DRGs sollen ja dafür sorgen, dass im Krankenhaus selbst keine Gewinne verbleiben. Klar kann man sagen, was seither möglich, aber deswegen wurde ja das DRG-System abgewertet. Und eigentlich dafür verantwortlich, um das abzufedern, wäre der Basisfallwert. Mhm. Der Basisfallwert ist aber aus verschiedensten politischen Rahmenbedingungen gedeckelt worden, um die Budgets der Kassen zu schonen und bildet halt in der Steigerung die Inflation nicht ab. Sprich, die Krankenhäuser stürzen gerade immer weiter in die roten Zahlen. Und so funktioniert das natürlich nicht. Was sollen sie denn machen? Sollen sie jetzt die Türe zuschließen und sagen, okay, ich spare das Personal? Nein, sie wollen ja weiter versorgen. Und deswegen, ich habe es diese Woche auch im Post geschrieben. Also bei allem, was schön klingt, was Herr Lauterbach sagt, ich will Transparenz, ich will Qualität, ich will Entbürokratisierung und so weiter. Das klingt ja alles nett, also oder auch schön. Und wenn ich es oft genug höre, glaube ich es vielleicht. Aber ich kann jedem nur raten, mal mit Krankenhäusern, mit Managern, mit Ärzten, mit Pflegekräften ins Gespräch zu kommen. Es ist quasi gerade unmöglich, erfolgreich ein Krankenhaus zu führen. So, es ist, weil einfach die laufenden Kosten davonlaufen. So, und er hat jetzt signalisiert, dass der Basisfallwert angepasst werden soll. Aber das sagen ja alle. Und also das würde jetzt auch zu weit führen, das nochmal so in die Tiefe zu erläutern. Aber man kann sich merken, die laufenden Kosten sind zu hoch. Was du noch angesprochen hast, wenn ich jetzt diesen Strukturwandel möchte, kannst dich ein kleines Krankenhaus einen Hubschrauber kaufen, um mal schnell in die Uni zu fliegen, wenn es feststellt, auf dem MRT oder Röntgen, da ist ein schlimmer Fall. Nein, kann es nicht. Dafür bräuchte man ja Investitionsmittel. So. Und das ist das Nächste. Da habe ich mir auch nochmal jetzt reingeguckt, was das Bundesministerium gesagt hat zum Thema Investitionen. Dort heißt es bleibt in der Zuständigkeit der Bundesländer. Also die werden nicht drum rumkommen. Und es steht noch drin, zur ergänzenden Finanzierung von strukturverbessernden Maßnahmen, die sich unmittelbar aus der Umsetzung dieser Krankenhausreform ergeben, ist mit Inkrafttreten der Reformstufen eine Verlängerung und Ergänzung des Krankenhausstrukturfonds aus Mitteln von Bund und Ländern vorgesehen. Also es wird nochmal dieses Instrument des Krankenhausstrukturfonds, aber da ist jetzt so der zweite Hund begraben. Die Krankenhausreform sollte ja jetzt schon dieses Jahr im Januar in Kraft treten. Das hat ja nicht geklappt und so wegen der Diskussion, las man ja auch in der Presse, und wird dann erst bis 2026 in irgendwelchen Stufen in Kraft treten. Das heißt, wenn ein Krankenhaus heute erkannt hat, ich bin eins von den kleinen, im Grunde überflüssigen Häusern, ich bräuchte mehr Technik und vielleicht den Hubschrauber und dann ist alles schick für die Region, dann hat dieses Krankenhaus das Geld dafür nicht. Es sei denn, das Bundesland sagt, machen wir jetzt so und finanziert vor, indem es auf diesen Krankenhausstrukturfonds wartet, der dann irgendwann kommt, 26 oder wann der Teufel weiß, wann genau Inkrafttreten der Reformstufen nur in Zahlen ist, kann sich es einfach nicht weiterentwickeln.
Das heißt, wenn ich das nochmal für mich in Bezug oder für die, nicht nur für mich, sondern auch hoffentlich auch für die Hörer in Bezug auf das Thema Finanzierung zusammenfasse, dann ist in Aussicht gestellt eine Anpassung des Landesbasisfallwert, aber noch in keinster Weise in irgendeiner Form zugesagt.
Ja.
Es gibt der Punkt der Investitionskosten, wo es seit langer, langer, langer Zeit eine große Investitionslücke gibt. Die Investitionsfinanzierung soll auch Ländersache bleiben. Dort wird man nichts dran verändern wollen. Es ist in Aussicht gestellt, gegebenenfalls den Krankenhaus, das ist der Krankenhausstrukturfonds, den zu verlängern. Aber ja, man weiß auch nicht genau so wie, in welcher Form. Plus die Einführung der Krankenhausreform, auf die jetzt alle gewartet haben, die ist eben mit unterschiedlichen Stufen in irgendeiner Form, aber auch nicht so richtig Transparenz bis 2026 geschoben. Das ist jetzt so aktuell die Situation, wo ich finde, wo man dann auch noch mal besser in eine Perspektive bringen kann, warum aktuell ja nicht so eine richtige Zufriedenheit mit den unterschiedlichsten Akteuren des Gesundheitswesens zu der Krankenhausreform in den Medien herrscht.
Und also darf ich nochmal? Also ganz auf den Punkt gebracht, die Krankenhäuser sind stinksauer, weil sie auf den Kosten für die Inflation sitzen bleiben und nicht wissen, woher sie die Investitionsmittel nehmen sollen. Vor allem kleine Häuser, die deutlich mit geringeren Mitteln ausgestattet sind als größere. Also die wissen schon gar nicht, selbst wenn sie jetzt ganz agil sind und erkannt haben, ich muss mich bewegen, so wie ich jetzt bin, bin ich überflüssig. Selbst dann haben sie keine Chance, sich zu bewegen. Und das ist eigentlich das Traurige. Also man möchte und man könnte, aber es gibt keinen Weg. Und gleichzeitig sitzt man halt in dieser Falle der ständig steigenden Kosten. Jetzt neue Tarifabschlüsse und man sieht, wie das Jahresergebnis ständig immer schlechter und schlechter wird.
Vielen Dank fürs auf den Punkt bringen. Und mit der Einführung der Krankenhausreform beziehungsweise dann auch der Leistungsgruppen und der Level soll ja auch das Finanzierungssystem nochmal überarbeitet werden. Kannst du ganz kurz noch darauf eingehen, was da angedacht ist, auf was man sich einstellen muss?
Genau, also aktuell werden wir ja nach DRGs vergütet in den Krankenhäusern. Dank Herr Spahn ist das Pflegebudget ausgegliedert worden und man hat gesagt, die Pflege muss separat finanziert werden. Und jetzt in der neuen Krankenhausreform wird es noch ein bisschen komplexer, weil jetzt sollen noch sogenannte Vorhaltevergütung eingeführt werden. Also die Idee ist, kleines Krankenhaus auf dem Land hat nur wenig Patienten, deswegen rechnet sich's ja eigentlich nach DRG-Überlegung nicht. Aber wir sind auf dem Land und deswegen wollen wir dieses kleine Krankenhaus erhalten. Das heißt, es soll Geld bekommen, auch dann, wenn es niemand behandelt, weil der Vorwurf ja auch war, im DRG-System habe ich einen zu hohen Anreiz, zu viele Patienten zu behandeln, auch wenn die hätten sich zu Hause auskurieren können oder eine konservative Methode wählen. Also jetzt so der Klassiker, neues Knie oder Hüfte muss nicht sein, hätte der ein bisschen mehr Sport gemacht, wäre das irgendwie auch gut gewesen. So. Genau, das, soweit die Theorie, dem möchte man entgegenwirken, indem man sagt, ein Krankenhaus soll auch für die reine Vorhaltung Geld bekommen. Und da sind wir nochmal beim Thema, was mir echt ein Dorn im Auge ist. Also wer mit den Kassen verhandelt, weiß, wie schwierig es ist, dieses Pflegebudget durchzusetzen. So, und es kommt ja noch eins dazu, habe ich auch extra nochmal nachgelesen. Also es gibt Krankenhäuser, die eine besondere Rolle haben, für die gilt es nicht, so koordinierende Häuser oder irgendwelche Notfallstufen. Die können eventuell zusätzliches Geld bekommen. Für alle anderen soll das Erlösbudget gleich bleiben. Das heißt, wiederum sieht die Krankenhausreform vor, dass es für die Kassen nicht teurer werden soll. Und alle Dinge, die da so sind, die man verhandelt, werden dann in diese Leistungsgruppen, also es wird nichts einfacher für ein Haus. Man sagt zwar, ja, die Prüfung der GBA-Richtlinie fällt weg, aber die Richtlinien für die GBA-Richtlinie sind dann schon in den Leistungsgruppen enthalten und der medizinische Dienst prüft trotzdem. Also es ist nur eine Verlagerung, es wird an anderer Stelle geprüft und gleichzeitig muss ich im Budget mit den Kassen nicht nur um jede Pflegekraft kämpfen, dass ich die finanziert bekomme, sondern eben auch noch über, wie viel Vorhaltung ist gerechtfertigt in meiner Region. Und ich befürchte, dass die Bürokratie kein Deut besser wird, sondern im Gegenteil noch mal komplizierter, weil ich eben dafür auch einen Prozess mit den Krankenkassen und nur so für den, der es noch nicht gemacht hat, so eine Kassenverhandlung. Das macht jedes Krankenhaus individuell. Die Kassen schicken Vertreter. In so einer Uniklinik sitzen dann mal locker irgendwie 16 Leute von Krankenkassen da. Und demgegenüber sitzt dann die Abteilung Medizincontrolling, Finanzcontrolling und irgendwelche Verhandler. Und wir als Krankenhaus müssen dann begründen, warum jetzt diese Person Pflege macht oder nicht Pflege macht. Weil der Gesetzgeber zum Beispiel nicht genau definiert hat, was Pflege ist. Jetzt kann man sagen, ja, ist doch klar, Pflege ist Pflege und so. Aber so einfach ist es halt nicht. Viele Krankenhäuser haben Pflegeleistungen, zum Beispiel Lebensmittel, also Speiseversorgung. Das machen Servicekräfte, die dann die Essenswünsche der Patienten abfragen. Und jetzt ist die Frage, gehört das dazu, gehört es nicht dazu? Dann müsste ich das theoretisch wieder rückübertragen an die nicht vorhandenen Pflegekräfte. Dann wäre es auf jeden Fall Pflegekräfte. Also und über solche Sachen wird dann gestritten. Dann müssen Testate von Wirtschaftsprüfern geschrieben werden, um zu nochmal zu verifizieren, dass das Krankenhaus auch die Zahlen richtig geliefert hat und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenaufwand. Und aus meiner Sicht kommt das Gleiche nochmal auf uns zu, wenn wir sagen, Vorhaltung ist zwar aus dem Budget raus, aber wie genau rechnet das dann ein Krankenhaus ab? Und dazu findet man nichts. Das ist so geschrieben wie beim Pflegebudget. Ach, ist halt so. Politisch klingt auch super. Es klingt toll zu sagen, jede Pflegekraft wird bezahlt. Wer das hört, sagt, wow, endlich. Die Frage ist aber, wie kommt ein Krankenhaus ans Geld? Und wenn ich jetzt das Gleiche mache mit der Vorhaltepauschale, Vorhaltung wird bezahlt, klingt klasse. Aber wie anstrengend ist es für ein Krankenhaus, dann ans Geld zu kommen. Und das ist das, wer weiß, wie bürokratisch so ein Prozess ist, kriegt da wirklich, oh Gott, ich muss noch 3 Controller einstellen, ich brauche noch mehr Wirtschaftsprüfer, die dann meine Testate schreiben und so weiter. Man kriegt so ein bisschen Angstschweiß auf die Stirn. Und ich glaube, nur wer es schon mal gemacht hat, kann überhaupt nur sagen, wie kompliziert es ist. Und das ist, glaube ich, das Thema an der Politik. Die sind sehr, sehr weit von diesem praktischen Alltag entfernt. Und ich glaube, vielleicht würde ich das auch glauben, wenn ich noch nie in einem Krankenhaus gearbeitet hätte. Ja, warum sollte man es auch nicht glauben? Also was spricht dagegen, ne?
Jetzt bist du nochmal sehr, sehr ins Detail gegangen. Danke dir dafür. Ich glaube, das ist wichtig, weil schlussendlich muss man ja dann auch sagen, bei all diesen Finanzierungssystemen, über die wir diskutieren, und das haben wir ja auch schon in unserer Folge zur Krankenhausweltfinanzierung gesagt, ich glaube, das wissen ja auch einige gar nicht, ist ja jetzt derjenige, der am härtesten mit den DRGs in Kritik geht, Herr Lauterbach, auch derjenige, der sie damals mit eingeführt hat. Und ich glaube, wenn man da so einen Strich drunter zieht, dann ist ja eine Thematik, ein Fakt, es wird voraussichtlich nicht mehr Geld im System geben. Und deswegen schiebt man eben mit unterschiedlichen Finanzierungssystemen vielleicht unterschiedliche Modelle von links nach rechts. Aber so richtig gibt es nicht so eine Perspektive, wie das dann strukturell in Summe besser sein soll. Vielleicht kannst du abschließend nochmal sagen, Kerstin, wir wollen das ja positiv enden lassen, unsere Podcast-Folge. Was würdest du dir wünschen, was getan werden müsste?
Also ich würde mir wünschen, dass man den Leuten, die wirklich Krankenhaus machen, jeden Tag, Da gibt es viele Leute, die genau wissen, was zu tun ist, damit es besser wird. Weil es ist ja schon so, dass alle im System sagen, es muss dringend was passieren, so wie es ist, geht es nicht weiter. Insofern hat doch die Politik echt mal einen guten Nährboden, wann sind schon alle mal für eine Reform. Also da kann jeder Politiker einen Haken dran machen. Aber dann muss man erkennen, wie komplex es wirklich ist. Und es funktioniert nur, wenn man mit den Leuten, und zwar egal aus welchem Sektor, für die Regionen individuell an Konzepten arbeitet und die dann entsprechend finanziert. Weil ich glaube, nur dann wird es am Ende gut. Also man kann nicht dran glauben, wenn man dieses komplexe Finanzierungssystem noch komplexer macht und Geld, wie du sagst, von links nach rechts, von oben nach unten schiebst, dass man dann dieses grundsätzliche Problem, das sich aufgestaut hat, lösen wird. Und das grundsätzliche Problem ist ja im Kern unser demografischer Wandel. Das Geld wird immer knapper werden, weil wir einfach viel mehr ältere Menschen haben. Die Arbeitskräfte werden weniger werden, weil wir eben weniger jüngere Menschen haben. Und dann kommt ja noch dazu, je weniger Menschen insgesamt dann eben auch auf dem Land wohnen. Also auch da, wo ich herkomme, gibt es Ortschaften, die sind irgendwie relativ leer, weil die jungen Leute wegziehen und übrig bleiben paar wenige Überzeugungstäter oder ältere Menschen. Und damit wird es natürlich immer schwieriger, neue Leute zu gewinnen und zu sagen, werd mal Arzt auf dem Land. Also ich meine, da gibt's ja auch zig Kampagnen. Warum sollte jemand Junges ganz alleine 24 Stunden am Tag auf dem Land irgendwas versorgen, ohne Anbindung an irgendein Zentrum? Ich meine, das wäre mir auch als Einzelperson zu riskant. Man kann auch mal krank werden oder vielleicht nicht so genau wissen, was jetzt los ist. Auch das spricht für ganz neue Strukturen, wo es solche Ärzte auch deutlich besser an Maximalversorger, an Unikliniken angebunden sind. Medizin ist ja auch ganz anders möglich. Medizin ist heute technisch so weit, es gibt so tolle Verfahren zur Diagnose, da muss man einfach auch auf andere Möglichkeiten setzen, aber die kosten natürlich Geld. Also moderne Medizin ist viel auch mit Geräten und Technik und die ist natürlich teuer. So, also jetzt war ich schon wieder zu ausführlich. Das Thema bringt mich immer zu viel zum Reden. Vielleicht magst du noch mal.
Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Ich finde es aber sehr sympathisch. Man merkt direkt, wie sehr du für das Thema brennst. Also ich hätte jetzt verstanden, ich fange mal so an, deutlich mehr ein Appell, dein positiver Appell wäre deutlich mehr Kommunikation, vor allem nicht nur innerhalb der Politik, sondern auch mit den Menschen, die tagtäglich auch Krankenhaus bewegen, die Krankenhaus managen. Sicherlich kriegt man da nicht alle Meinungen übereinander gebracht, aber wie du sagst, der Veränderungswille, der ist ja da, weil wir alle erkannt haben für uns, dass es so nicht weitergehen kann. Dann braucht es aber strukturelle Ansätze, die nicht nur bei den Krankenhäusern ansetzen, sondern bei allen Akteuren des Gesundheitssystems. Und da wird man nicht drum herum kommen, so verstehe ich dich auch, dass wenn man zum Beispiel auf moderne Medizin im ländlichen Bereich setzen will, wenn man Strukturen verändern will, dass man auch dazu Investitionen für diese Transformation in die Hand nehmen muss. Und ich glaube, vielleicht noch mal als Letztes, was ich noch ergänzen würde, ich merke das immer wieder, dass wir alle im Gesundheitswesen sehr selbstverständlich über diese Themen sprechen. Wir schmeißen uns die Pflegebudgets und die Landesbasisverwerte und alles um den Kopf oder gegen den Kopf. Und was dabei, glaube ich, vergessen wird, ist, dass wir nur eine ganz kleine Szene am Ende des Tages sind und dass, glaube ich, so die allgemeine Bevölkerung bei der Diskussion um das Gesundheitssystem einfach abgehängt wird. Man gar nicht mehr weiß, kriegt man jetzt eine gute Qualität? Man sagt, während Covid haben wir einen tollen Job gemacht. Danach heißt es, die Qualität in den Kliniken ist nicht gut. Und ich glaube, da muss man mehr wieder auf eine Kommunikation setzen, wo auch alle wissen, woran sie sind. Das wäre vielleicht das, was ich mir noch wünschen würde.
Ja, absolut richtig. Also die Politiker vor Ort, die müssen auch den Mut haben, Gesundheitswesen zu erklären. Weil unterm Strich ist natürlich klar, jeder möchte die beste Versorgung. Aber kaum einer, selbst wir im System wissen es ja nicht immer, was ist die beste Versorgung, ne? Und das zu gestalten, braucht halt sehr kluge Leute, weil auch wir im System, muss man auch sagen, bei der Vielzahl an Gesetzen, die sich teilweise widersprechen, ständig neue Reformen, die ja immer oben drauf gesetzt wurden. Ich würde mal sagen, viele Leute im Gesundheitssystem verstehen dieses ganze Ding schon gar nicht mehr. Und wie soll dann das auf jemand, der der einfach sagt, auch Mensch, wenn es mir schlecht geht, will ich aber, dass einer hilft. Und dann konfrontiert mit Politikern, die Angst haben, weil sie es vielleicht auch nicht, also ja, vielleicht sich auch nicht so sicher fühlen, diese ganzen Argumente so aufzubereiten. Oder da muss mehr Mut drin rein. Die müssen das einfach vor der Bevölkerung aus meiner Sicht gut erklären können und auch erklären wollen. Und ich glaube, dann kommen wir da auch richtig gut voran, weil am Ende ist es ja nur die Frage, warum sollte der Bürger vor Ort gegen eine gute Gesundheitsversorgung sein? Er versteht ja nur nicht, was gerade passiert. Wenn sein Krankenhaus zumacht, wenn sein Krankenhaus pleite geht, dann ist das ja klar, dann wo soll ich denn dann hin? Und dafür braucht es Antworten.
So, und damit wollen wir diese Podcast-Folge enden lassen. Das ist nämlich schöne letzte Worte. Danke dir, Kerstin. Wir hoffen, dass wir jetzt in den letzten 45 Minuten mehr Klarheit in die aktuelle Situation und die aktuelle Diskussion um die Krankenhausreform gebracht haben und euch nicht mehr verwirrt haben. Wenn wir euch verwirrt haben, dann schickt uns gerne eure Fragen, gerne als Voice-Message oder als E-Mail an info@healthcarebrain.eu und dann beantworten wir die natürlich sehr gerne hier in einer eigenen Podcast-Folge. Wir sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über euer Feedback und über eure positive Bewertung in den unterschiedlichsten Apps, Spotify und Apple und was es alles so gibt. Und dir, liebe Kerstin, nochmal danke, dass du so gut geordnet hast, so viele gute Antworten gegeben hast. Ich fand das sehr erhellend und hat mir große Freude gemacht. Danke dir.
Danke dir, Lennart. Ich hoffe, dass auch unsere Hörer das so sehen. Ich hatte den Eindruck zwischendurch, ich rede zu viel, aber gut, wir sind gespannt aufs Feedback, freuen uns über euer Like und wie gesagt, wie Lennart sagt, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.